im Gebet unseres teuren Bruders noch einmal erinnert wurden, dass Gott die Seinen gewürdigt hat, nicht nur als seine Knechte dazustehen, sondern sogar Verwalter seiner Geheimnisse zu sein. Wurde ich schon heute früh und jetzt erneut wieder daran erinnert, dass vor vielen Jahren, als Bruder Geier dieses Thema bezeugte, ich sehr ermuntert wurde, mich einmal etwas näher mit den Geheimnissen unseres Gottes zu beschäftigen. Dann habe ich nach seiner Empfehlung und mich umgesehen, was es überhaupt für Geheimnisse gibt für uns, Gottes Geheimnisse. Und ich erinnere mich noch gut, wie eines nach dem anderen mir zu Gesicht kam, wie ich mich dann so langsam aber sicher als Verwalter der Geheimnisse Gottes fühlte. Bis unser wunderbarer Gott, der die Herzen zuvor kennt und erforscht hat, dafür gesorgt hat, dass ich augenblicklich korrigiert wurde, und zwar vollständig. Da kam ich nämlich an letzter Stelle an das Wort, und wenn ich alle Geheimnisse wüsste und hätte der Liebe nicht, dann wäre ich nichts. So, und jetzt war ich geheilt. Und ich hoffe, wir freuen uns alle auf solche Züchtigung unseres Gottes, der uns durch sein Wort im rechten Augenblick heilen kann. Heute Nachmittag dürfen wir uns unter ein Wort Gottes stellen, das irgendwie zu denen gehört, die wir als verglichen mit den verlorenen Stämmen Israels als verlorene Worte zuerst anerkennen müssen und beschämen für uns. Ein Wort Salomos, das er im Büchlein des Predigers bezeugen durfte. Wir schlagen auf Prediger 1. Prediger 1, Vers 9. Es ist zu verlockend, hier auch den Vers 8 noch zu lesen. Der dürfte uns etliches sagen. Alle Dinge mühen sich ab. Niemand vermag es auszusprechen. Das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Gott hat es wunderbar eingerichtet. Unser Schweizer Dichter Gottfried Keller hat ja hier ein Gedichtlein uns geschenkt. Augen, meine lieben Fensterlein, lasset freundlich Licht um Licht herein. Und dann fährt er gegen den Schluss weiter. Einmal werdet ihr verdunkelt sein und so weiter. Hier aber, das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Das gilt in der Welt heute erst recht, wie noch nie. Wir denken ans Fernsehen, obwohl der Kasten sehr nahe steht, nicht? Vor den Augen. An dem Radio hören, das Ohr wird tatsächlich nicht voll vom Hören und das Auge nicht satt vom Sehen. Aber Gott hat ja diese Einrichtung nicht vollzogen, damit sie uns immer weiter von ihm wegführe, sondern damit wir den unausforschlichen Reichtum unseres Gottes sehen können möchten und unser Ohr nie voll werden kann vom Hören seiner Worte. Wenn wir an jene Worte des Apostels Paulus jetzt noch denken, nachdem uns der Geist geschenkt ist, der Heilige Geist Gottes, der nicht ruht, bis er nicht nur alle Geheimnisse Gottes erforscht hat, sondern bis er die Tiefen der Gottheit erforscht hat. Und dazu braucht es eine Unendlichkeit. Eine Unendlichkeit. Um die Tiefen der Gottheit zu erforschen. Und da ist es nun gut, dass für solche Ohren, die die Dinge hören, zu hören vermögen, die kein Ohr gehört hat bis jetzt, und solche Augen, die Dinge zu sehen vermögen, die kein Auge gesehen hat bis jetzt, und ein Herz zu besitzen, weil der Heilige Geist und die Liebe Gottes darin ausgerüstet sind, die Dinge wahrzunehmen, die noch niemand wahrnehmen konnte. Das ist die Stellung von Söhnen Gottes, von denen wir heute früh in dem besonderen Reichtum hören durften. Dann lesen wir weiter. Vers 9. Das, was gewesen, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen, ist das, was geschehen wird. Und es ist gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu? Gibt es das heutzutage? Dinge, von denen man sagt, das ist neu? Massenweise, sagt Bruder Schumacher, jawohl. Massenweise Dinge, von denen man sagt, das ist neu. Der Geist Gottes lächelt und spricht und antwortet, es gibt überhaupt nichts Neues. Alles ist schon längst da.
Ja? Manchmal sagen Leute geringschätzig, das Buch, was sie da haben, das ist ja gar nicht neu, das ist ja schon ein Jahr alt. Das kann ich nicht mehr kaufen, dann sage ich, dieses Buch verkaufen wir doch auch noch, das ist 1900 Jahre alt und älter. Und das ist manchmal besser wie das von vorigem oder diesem Jahr.
Unsere alte Bibel wird heutzutage immer moderner, immer aktueller, hochaktuell. Vergessene Gottesworte sind heute konzentrierte Zusammenfassungen von Zeitungsartikeln, die die ganze Menschheit außer Atem setzt. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu? Zum Beispiel, wenn wir in Zürich eine neue Zürcher Zeitung haben, nicht? Dann ist das nicht viel anders, als es schon im Altertum in Athen war, dass die Leute nichts anderes zu tun wussten und gedachten, als etwas Neues zu hören und zu sehen.
Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern.
Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu? Gedankenstrich, richtig hier. Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns waren. Kapitel 3, Vers 15. Was da ist gegenwärtig, war längst. Und was sein wird, längst ist es gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Was in solchen einfachsten Gottesworten an ungeheurer Spannung und Monumentalität an heutigem Geschehen verborgen lag und liegt. Davon möchten wir uns heute Nachmittag etwas sagen lassen. Prediger 7, Vers 8. Jetzt wird das Ganze zusammengefasst. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Wie war denn der Anfang der Schöpfung Gottes? Wie war denn der? War der gut? Nein? Sehr gut. Der war sehr gut. Wie wird das Ende sein der ganzen Schöpfung Gottes? Noch besser, jawohl. Also die Sache ist sehr einfach. Kann jedes Kind verstehen. Dazu, damit wir nicht nur hier beim Prediger verweilen in diesen Zusammenhängen, beachten wir noch ein Wort aus Jesaja 46, Vers 9. Das wollen wir jetzt tun, was hier steht. Gedenket des Anfänglichen von der Urzeit her, also Ur mit ohne H geschrieben, von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, nämlich der ich aus dem Anfang heraus das Ende verkünde. Stimmt das mit den gehörten Worten überein? Das übertrifft sie noch. Was war im Anfang? Das Wort. Und worin bestand das Wort? Schon falsch gefragt. Wer war das Wort? Gott war das Wort. Christus war das Wort. Da war nichts anderes da, als die Liebe des Vaters zum Sohn und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes, verbunden im Heiligen Geiste. So war es im Anfang. Der ich aus dem Anfang heraus was verkündige, das Ende nur mit einem Unterschied, dass das Ende noch herrlicher, noch vollkommener an Liebesfülle sein wird als der Anfang. Ist das Evangelium? Ein Wort aus Hiob 8, Vers 7 noch. Da spricht Bildad zu Hiob, ihn völlig verkennend, und völlig verkennend, um was es geht eigentlich. Aber, ohne zu wissen, waren sie wunderbare Propheten und haben sich dabei versündigt an Hiob. Was ja nicht selten vorkommt. Er spricht, und dein Anfang wird gering erscheinen, aber dein Ende sehr groß werden. Stimmt das wieder überein? Der wirkliche, vollkommene Hiob, Leidensknecht Gottes, ist unser Herr Jesus Christus. Stimmt das von ihm? War sein Anfang aber nicht herrlich? Vollkommen? Sein Ende und mit ihm der ganzen Schöpfung wird so sein, dass sein Anfang gering erscheinen wird gegenüber dem, was unser Gott aus allen Geburtswehen dieser Schöpfung heraus zustande bringen wird. Wird der herrliche Anfang gering erscheinen. So ungefähr liegen die Dinge vor Gott. Was wir dann lesen in Hiob 42 im letzten Kapitel, bestätigt ja das eben Verlesene in allen oder in weiteren Einzelheiten. Nun dürfen wir diese Worte Gottes im Einzelnen beachten. Nämlich, das, was war, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Das ist nicht ein und dasselbe. Das sind zweierlei Dinge. Ich kann nicht sagen, es war einmal, dass das und das geschah. Ein Geschehen ist eine Bewegung, ein Ereignis, das läuft. Und das, was in der Vergangenheit geschah, lief, ist das, was in der Zukunft wiederum geschehen wird, laufen wird. Nur mit welchem Unterschied? Dass das Zukünftige immer gewaltiger ist, umfassender als das bisherige. Geschah ist Bewegung geschehen. Aber das, was war, das ist statisch. Das ist das, was einmal da war, als Bestand, fester Bestand. Es bestand, es war einmal eine Stadt Babel, zum Beispiel. Wir können nicht sagen, es geschah einmal eine Stadt Babel. Es war einmal eine Stadt Babel. Gründung war Nimrod, einer aus dem Stamme Ham. Und ihr merkt es. Und jenes erste Babel hatte das Zeugnis in Bezug auf seine Gründung. Dieses erste Babel war der Anfang seiner Macht. Ja, was bedeutet das? Dass dieses erste Babel auf keinen Fall das letzte Babel sei. Das war der Anfang seiner Macht. Es war ein Babel. Geschah dort etwas? Geriet dort etwas in Bewegung beim ersten Babel? Ja, da wurde gebaut, nicht? Da wurde gebaut. Und zwar im Uranfang wieder was? Der Prototyp all unserer Hochhäuser. Das ist aber nur ein wackeliges, schwaches Beispiel. Doch wurde mit den damaligen technischen Mitteln gebaut. Mit welchem Ziel? Dass sich eine von Gott abgefallene Menschheit selbst in die Himmel hinauf vorarbeitet mit technischen Mitteln. War das einmal? Geschah das einmal? Beim ersten Babel und heute? Aha. Merken wir, hat die alte Bibel recht. Das, was geschah, ist das, was geschehen wird. Und ich darf noch hinzufügen, gleich zur Gesamtorientierung, wann wird das geschehen, was geschehen ist, und wieder da sein, was da war? Antwort: Das sind Tage der Rache, die kurz vor uns stehen. Handelt sich um Maximum noch um Jahrzehnte, bis die da sind. Das sind Tage der Rache, sagt Jesus, auf dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wir dürfen vielleicht richtig begrenzen, nicht einschränken, begrenzen, nach der Schrift hinzufügen, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht, das gerichtsmäßig läuft, nicht? Weil es sich ja um Tage der Rache handelt. Also, jetzt die Frage, die Gegenfrage. Ist die, nach diesem Wort der Jesu, das sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht? Was versteht er unter dem Begriff Tage der Rache? Er versteht darunter die sogenannte große Drangsal Israel und damit verbunden Drangsal der Nationen, der ganzen Erde und ihrer Bevölkerung. Dass alles erfüllt wird in diesen Tagen der Rache, der großen Drangsal. Die Frage, was wurde also bis heute schon an Gerichtsankündigungen des Wortes Gottes schon erfüllt bis heute? Voll erfüllt bis heute? Antwort: Gar nichts. Alles, was bis jetzt gerichtsmäßig lief, geschah und war in der Menschheitsgeschichte bis heute, waren nur Vorbilder, Vorerfüllungen, Vordarstellungen. Und alles, was sich schon dargestellt hat an Gerichtsvollzügen Gottes, von Anfang der Menschheit bis heute, sind genau die Dinge, die zur Zeit der großen Drangsal in den Tagen der Rache alle noch einmal geschehen werden und die Zustände, die da waren im Verlauf der Menschheitsgeschichte, vom Paradies, von Babel, von Ninive, von den Tagen Lots, von den Tagen Noahs und was alles da war, wird noch einmal sein an Gerichten zusammengefasst, konzentriert, global, sogar universal, sozusagen an einem Tage, am Tage der Rache oder in den Tagen der Rache. Wenn wir also wissen möchten, was die nächsten Jahrzehnte bringen, von Gott aus gesehen, haben wir nur was zu tun? In der Vergangenheit nachzublättern im Worte Gottes, was einmal war, und was einmal geschah. Und dann wissen wir, was alles sein wird und was alles geschehen wird, aber in einem Maße, dass alles bisherige weit überschwänglich übertrifft. Das zur Gesamtorientierung. Wir haben mit Babel angefangen. Gab es wieder einmal ein Babel nach Nimrod? Ja. Wer war dort der Erbauer? Nebukadnezar. Er steht auf seiner Zinne. Ist das nicht die große Babel, die ich erbaut habe? Und wir wissen für was. Das war nun nicht mehr nur der Anfang seiner Macht, wessen Macht nämlich. Wer ist der große Hamite, auf dem der große Fluch lastet? Satan. Der ist der Gründer dieser Weltstätte. Babel des ersten Babel, Nimrod der Hamite. Das war der Anfang seiner Macht unter der Menschheit, der Menschheit als Ganzes. Beim zweiten Babel geschah was? Da hatte dieser Nebukadnezar, der Gründer des zweiten Babel, einen Traum. Einen zweiten Traum, den wir jetzt beachten möchten. Er sah in seinem Traum einen Baum. Wie hoch wuchs dieser Baum in seinem Traum? Bis in die Himmel. Aha. Der Turm vom ersten Babel war Baukonstruktion, Technik. Ein Baum aber ist schon mehr als ein Baum, nicht? Nicht nur, dass zum Bau noch ein M angehängt wird, sondern dass es jetzt schon etwas Lebendiges ist. Ein wachstumsfähiges Ding, ein Baum. Wir kennen das Sprichwort, Gott hat dafür gesorgt, dass kein Baum in den Himmel wächst. Mir scheint in dem Zusammenhang das Gegenteil der Fall zu sein. Gott hat dafür gesorgt, dass zur rechten Zeit einmal von der Erde aus, von Menschenhänden aus, ein Baum tatsächlich bis in den Himmel wächst. Dieser Baum wird so gewaltig prosperieren, grünen und blühen und Früchte tragen, dass sämtliche Tiere des Feldes, das sind die Erde und ihre Bewohner, und alle Vögel des Himmels, das ist die ganze Geisterwelt, Schatten, Wohnung, Nahrung, Kleidung, alles finden, was sie nur wünschen. Bis der Befehl Gottes erscheint, hauet den Baum um. Ist dieses zweite Babel das letzte Babel nach der Schrift? Im Buche Hiob sagt einer einmal in einer Weisheit, die ihm nur gegeben war, weil er es gerade der Sprecher war. Wusste nicht, was er sagte. Solche Dinge tut Gott wie viel Mal? Zwei oder dreimal. Zweimal im Vorbild und wenn es zum dritten Mal geschieht, ist es die Vollerfüllung. Und so wird das dritte Babel die Weltmetropole des Antichristen sein. Genau dort, wo die ersten beiden Babel gestanden sind. In der Ebene Sinia. Wir kommen am Schluss unserer Betrachtung wohl darauf zurück. Also ein tragisches, schwer befrachtetes Beispiel für das eine Wort, das was war, ist das was sein wird. Und das, was geschah, doch und doch, ist das, was geschehen wird. Nur mit dem einen Unterschied, das dritte Mal zusammenfassende, vollendet sich erfüllende, ist so übergewaltig, dass, sagen wir einmal, wir, die heute 60 Jahre und mehr sind, uns zurückversetzen in unsere Jünglingsjahre, müssen heute feststellen, dass Dinge, die damals als wahnsinnig, als verrückt ist noch bescheiden gesagt, bezeichnet werden mussten, dass die heute längst der Vergangenheit veraltet sind. Und die Kurve, die in dieser Linie läuft, ich will einmal so sagen, währenddem die Menschheitsgeschichte vom ersten Adam schön horizontal mit Pflugschar und buchstäblichen Pferdekräften PS verlief, nicht wahr, bis zu unserer Väter, unserer Mutter- und Vaterzeiten, nicht wahr, oder Großeltern, ist diese Kurve langsam angestiegen und ist heute im Begriff hochzuschwellen. An einem Tage werden Erfindungen gemacht, die uns bis in die Milchstraße dem Verstandespotenzium entsprechend emporführen können. Und im ersten Babel spricht Gott folgendes Wort. Und das, was er dort gesprochen hat, wird erfüllt werden am Ende der Tage beim letzten Babel. Nun wird ihnen, den Menschen, nicht verwehrt werden, auszuführen, was sie zu ersinnen in der Lage sind. Also, ist heute eine Menschheit in der Lage, in Gedanken, ersinnungs- und erfindungsmäßig sich vorzustellen, sie landen eines Tages auf dem Mond? Antwort: Nein, das ist schon sicher. Schon sicher. Auf der Venus, auf dem Mars. Wir werden den Planetengürtel durchstoßen, und zwar in den nächsten 2 Jahrzehnten. Raumfahrt, nicht? Bitte schön. Wir haben gehört, technisch sich in die Himmel konstruieren beim ersten Babel. Beim zweiten Babel genügt die Technik nicht mehr, sondern da ist schon das botanische Wachstum aufdringen, also sagen wir einmal biologisch, nicht? Das dritte Babel wird zusammenfassen, was das erste und zweite dargestellt hat. Und zwar so, dass jetzt sogar Pneuma ihnen gegeben wird. Geist des Lebens. Im dritten Babel wird wieder ein Zeichen dieser vollendeten satanischen Macht erstellt. Das Zeichen ist das weltberühmt gewordene Bild des Tieres. Das ist vorerst eine reine Konstruktion und wohl zusammengefügtes Standbild von Technik und Biologie vorerst. Und jetzt ist es den falschen Propheten gegeben, nicht etwa nur Odem diesem Standbild einzuflößen, sondern Pneuma, Geist. In dem Augenblick beginnt dieses Standbild beseelt, belebt zu sein und über die ganze Menschheit und den ganzen Kosmos zu disponieren. Da hat also derjenige, der sich für Gott erklärt, den Nachweis gebracht, dass er Gott ist, der aus Staub vom Erdboden und so weiter und durch das Einhauchen seines Geistes ein lebendiges Wesen schaffen, darstellen kann. Ich denke jetzt wieder an gestern Abend, nicht?
Ja, er weiß sich als Gott.
Nicht nur, dass er behaupten wird, er sei Gott, sondern er wird die Beweisführung bringen, dass er Gott sei. Und das ist vielleicht der schlüssigste, gewichtigste, gewaltige Irrtum, in den Gott die hineinsinken lässt, die es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben und die Liebe zur Wahrheit abgelehnt haben. Deshalb hat Gott ihnen einen kräftigen Irrwahn gegeben. Und was das Umfassende dieses kräftigen Irrwahns sein wird, können wir in diesen Nachmittagsminuten einigermaßen zu voraus verstehen. Denn es ist nicht so, dass Gott einer gottlosen Welt und Menschheit die wunderbaren, an und für sich herrlichen, anbetungswürdigen Kräfte der Schöpfung in die Hände spielen. Nicht? Die Menschheit spielt ja mit den wunderbarsten, verborgensten Kräften der Schöpfung. Spielt Denn es ist nicht so, dass Gott einer gottlosen Welt und Menschheit die wunderbaren, aber für sich herrlichen, anbetungswürdigen Kräfte der Schöpfung in die Hände spielt. Nicht? Die Menschheit spielt ja mit den wunderbarsten, verborgensten Kräften der Schöpfung. Spielt ja ein Spiel auf eine Katastrophe zu. Ich möchte sagen, das hat unser Gott ihnen gegeben, ihnen ermöglicht. Ihnen gleichzeitig aber, indem er ihnen diese Wunder seiner Schöpfung, die verborgenen Kräfte in einem Nichts-Atom, geoffenbart hat, hat er sich selbst ihnen, jedem einzelnen Forscher, geoffenbart, dass er sei, sodass sie am wenigsten zu denen gehören können, die eine Entschuldigung hätten, wir wissen nicht, dass es einen Gott gibt. Das noch dazu. Und nun zurück. Wir dürfen nun diese Worte, das was war, wird sein, was geschah, wird geschehen, in der ganzen Schrift abtasten, suchend, sehen, verstehen, erkennen. Wir dürfen als Söhne Gottes in der Gegenwart unseres Herrn bei ihm selbst beginnen und fragen: Herr, lieber Herr, stimmt es vor dir und bei dir selbst, dass das, was war, wieder sein wird und was geschah, wieder geschehen wird? Lebt Gott heute? Er ist der da ist. Und derjenige, der da ist derselbe, der einmal war. Und der da war, ist welcher? Der da kommt. Stimmt bei ihm selber. Das ist ja eine gewaltige Wesenseinheit unseres Gottes. Dass er immer derselbe bleibt. Aber in diesem Wort, er bleibt immer derselbe, gilt wiederum was? Ich werde eben erinnert an das wunderbare Wort in Epheser 2 oder 3. So dass der Leib des Christus nichts Geringeres tut, als das Wachstum Gottes wächst. Also gilt das Wort auch für ihn selber, dass sein Anfang verglichen mit seinem Ende nicht mehr zu vergleichen ist. Vom 12-jährigen Jesus Knaben lesen wir ja, er nahm zu an Alter und Weisheit und Gnade vor Gott und den Menschen. Er war das Wort Gottes. Und das Wort Gottes wuchs und nahm zu. Überhand. Das Wachstum Gottes bewirkt. Der da ist, gegenwärtig, ist derselbe, der war. Und ist derselbe, der nun jetzt nicht der sein wird, sondern der kommt. Kommt. Wie viel Mal kommt er? Wie viel Mal kommt er? Ja, schließlich dürfen wir auch einmal eine Frage stellen, nicht? Wenn so viel gelehrt wird, darf man einmal eine Prüfung abhalten. Wie viel Mal kommt er? Wer bietet mehr? Oh. Ja, also wer bietet noch mehr? Wir sind schon bei 4. Wer bietet noch mehr? Liebe Geschwister, heißt er nicht, ich bin der Kommende? Wie viel Mal kommt er jetzt? Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Genauso wie wir lesen dürfen, es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Und das steht in welchem Zusammenhang? nachdem er geschworen hat, sie sollen nicht in das Land, in meine Ruhe eingehen, hat er wiederum eine Zeit bestimmt, wo er wiederum verkünden lässt als der Kommende, es ist noch eine Ruhe vorhanden. Und wenn immer noch solche da sind, die in seine Ruhe noch nicht eingegangen sind, wie fährt er weiter? Es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Wird unser Gott müde? Schläft er ein? Hört seine Liebe auf? Also. Er ist derselbe, wann war er es zum ersten Mal? Gestern. Und heute? Und? In alle Äonen. Also stimmt's bei ihm selbst. Das, was war, ist das, was sein wird. Nur mit welchem Unterschied? Dass das, was sein wird, überragend so groß ist, dass das erste gering sein wird in seinen Augen. Haben wir Grund, uns alle Zeit zu freuen. In allem. Jetzt nehmen wir ein Beispiel wieder, weil wir bei ihm selbst, vor ihm selbst stehen dürfen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Nun stellt sich Christus da eines Tages in Menschengestalt als das Lamm Gottes für die Sünde des Kosmos zu tragen, hinwegzunehmen, gekommen. Das Lamm Gottes. Jetzt wissen wir, als Lamm Gottes im Fleische der Menschengestalt, einer Menschengestalt geschlachtet, das geschah ein für allemal. Das ist klar. Aber, wie war es denn im Augenblick bei der Grundlegung des Kosmos in Bezug auf ein geschlachtetes Lamm Gottes? In Bezug auf Christus? Das Lamm geschlachtet von Grundlegung der Welt an. Was heißt das? Um unsere Schwachheit willen, wie wir heute früh hören durften, wie der Geist Gottes unserer Schwachheit so entgegenkommt, bis wir die Schwachheit des Bruders umgekehrt ansehen dürfen und uns dann gegenseitig trösten und aufrichten können. Als Nachahmer Jesu Christi. Ist uns der Geist Gottes so wunderbar entgegengekommen, dass das, was Gott in Christo tat und wozu sich der Sohn Gottes von Grundlegung der Welt an Gott zur Verfügung stellte, nämlich als Lamm Gottes geschlachtet zu werden, hat er in Menschengestalt buchstäblich nach Fleisch und Blut sich vollbringen lassen am Kreuz von Golgatha. Das ist aber nur nach der Schrift der dunkle Schattenriss, den wir unsere Augen ertragen können. Von dem, was die Leiden Gottes des Vaters mit seinem Sohne von Grundlegung der Welt an betraf. Stellen wir uns vor, versetzen wir uns so gut wir können oder so schlecht wir können, in die Lage Jesu, als er im Auftrag des Vaters begann, das Schöpfungswerk zu schaffen. Die Himmel und die Erde und all ihre Heere. Er wusste, als er die Himmel feststellte und die Erde gründete und das Heer der Himmel schuf und die Menschen schuf, was wusste er schon damals, unser Herr Jesus? Sie alle werden mir einmal feindselig entgegenstehen. Und währenddem sie Feinde sind, werde ich in meiner Liebe zu ihnen allen sterben müssen. Und werde sterben. Angenommen, ich beginne einen Neubau, ich lege den Grund, die Fundamente, mein Sohn ist dabei beteiligt, was passiert? Er wird verschüttet, zugedeckt. Mit ihm lege ich den Grund für den Neubau und den Preis meines Erstgeborenen. So steht nämlich geschrieben an einer Stelle. In den Preis eines Jüngsten hänge ich die Tore ein, die Vollendung. Die Tore werden eingehängt. Dabei kommt der Jüngste um. Dabei weiß derjenige, der baut, dass bei dieser Gelegenheit sein Erstgeborener und sein Jüngster umkommen. Dass er um den Preis dieser beiden vielgeliebten nur bauen kann. Verstehen wir, dass das Leiden und Sterben Gottes des Vaters und seines Sohnes Jesus Christus praktisch für sie begann mit Grundlegung dieses Kosmos. Wo er dann feststellen musste, mein Reich ist nicht von diesem Kosmos. Der Kosmos ist Feindschaft wider Gott, der gesamte Kosmos. Sei es in verfeinerter Art der Rechten mit ihren Gesetzesartikeln und Forderungen oder der groben Art der Linken, der Feind, der direkten, offenen Feinde Gottes.
Vielleicht darf ich die Stelle gerade lesen. Was Bruder Muhl gerade gesagt hat, vielleicht weiß nicht jeder, wo das steht, ja? In 1. Könige 16 am Schluss. 1. Könige 16 am Schluss. Oh, was ist das? In seinen Tagen baute Hiel, der Betheliter, Jericho wieder auf. Mit Abiram, seinem Erstgeborenen, legte er ihren Grund und mit Segub, seinem Jüngsten, stellte er ihre Tore auf, nach dem Worte Jehovas, das er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hat. Und in Josua 6,26, da finden wir das Entsprechende. Josua 6,26 und 1. Könige 16,34, ein Bild für den Christus und für die Gemeinde, der Erstgeborene und der Jüngste, womit Hiel, das heißt auf Deutsch der lebendige Gott, Jericho, das ist die gefallene Welt, wiederherstellt.
Darf ich nur fragen, funktionieren die zu Boden gefallenen Apparate wieder? So, danke schön. Wie steht es mit dem ersten Teil nun der Schöpfung Gottes, mit dem Himmel und dann der Erde? Sind die heutigen Himmel und die gegenwärtige Erde die ersten Himmel und die erste Erde? Antwort: Nein. Die Schrift spricht von Himmel und von einer Erde vor Alters. Das bedeutet mindestens, dass Gott gewaltige Eingriffe und Umgestaltungen zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgenommen hat. Die Schrift spricht dann von den gegenwärtigen, den jetzigen Himmel und der jetzigen Erde. Sind die jetzigen Himmel und die jetzige Erde die letzten Himmel und die letzte Erde? Währenddem wir von den ersten Himmel und der ersten Erde lesen, dass sie im Wasser untergingen, in einer riesen Wasserkatastrophe eines ersten Kosmos, lesen wir von den gegenwärtigen Himmel und der gegenwärtigen Erde, dass sie im Feuer, in gewaltigen Branden mit großen Geräuschen aufgelöst werden in ihre Elemente, um dritten Himmel und einer dritten neuen Himmel und einer neuen Erde Platz zu machen, wo dann endlich gilt, diese Himmel und diese Erde haben nun vor mir Bestand. So gibt es mindestens drei Kosmoi, drei Welten bis heute. Und der nächste Kosmos, von dem lesen wir in Offenbarung 11, nun ist gekommen die Welt der Kosmos unseres Gottes und seines Christus. Wenn also Jesus sprach, mein Reich ist nicht von diesem Kosmos, von dieser Welt, weder von diesem Himmel noch von dieser Erde, dann heißt das nicht etwa, wie ich lange meinte, weil ich die Stelle nicht bewusst erkannt habe, dass Gott von dem Begriff Kosmos ein für alle Mal Abschied genommen habe, weil der ganze Kosmos Feindschaft gegen ihn geworden ist. Wie wir schon sagten, in grober oder verfeinerter Art. Nein. Die neue Schöpfung wird genannt der Kosmos unseres Gottes und seines Christus. Denn Kosmos heißt das Geschmückte, das Herrliche, das Zierliche, die Zierde. Denn Kosmetik, was das heißt, ist da bekannt. Kosmein schmücken. Also, waren einmal Himmel, die verdienen, und eine Erde, ja. Ist gegenwärtig, wieder sind Himmel da und eine Erde, ja. Werden noch einmal andere Himmel und eine andere Erde da sein, ja. Stimmt es, das, was war, ist das, was sein wird? Für den Anblick auf die Himmel. Stimmt. Und was dort geschah, ist das, was geschehen wird. In Bezug auf das, wobei nun das Geschehen Gottes im Fleisch auf Golgatha, auf das wir gerade noch einmal zurückkommen, genau die Mitte, die Symmetrieachse, der Drehpunkt ist, um den sich, der ganze Heilsplan und die Menschheits- und Heilsgeschichte dreht. Golgatha. Nämlich, dass Gott auf Golgatha den ganzen Fluch und den ganzen Wust des bisherigen und auch gegenwärtigen, laufenden, verwandelt hat in Fluch, in Segen, Finsternis in Licht, Tod in Leben. Das ist unser Gott, das ist der Unterschied. Ja, Golgatha, das Lamm Gottes. Geschlachtet wurde es von Grundlegung der Welt an. Und was im Unsichtbaren, im Herzen Gottes und in der Seele Gottes und des Sohnes geschah, wurde auf Golgatha um unserer Schwachheit der Vorstellungen willen sichtbar in Fleisch und Blut dargestellt. War aber das Geschlachtetwerden des Sohnes Gottes als Lamm Gottes bei Grundlegung der Welt das Erste, die erste Erscheinungsform als Lamm. Er wurde als Lamm Gottes für den Kosmos ausersehen, wann? Vor Grundlegung der Welt, als noch keine Schöpfung existiert. Oder vor dem Herabwurf. Darf ich zu dem Begriff Herabwurf oder Grundlegung kurz etwas sagen? Die einen Kenner des Griechischen und Hebräischen sagen, Katabole, heißt das griechische Wort, bedeutet Grundlegung. Andere, oder Knopf an erster Stelle, bedeutet Herabwurf, und zwar im Sinne von Katastrophe, ähnlicher Vorgänge. Wer hat jetzt recht? Ich darf vorerst sagen, Grundlegung ist besser. Das andere ist nicht ganz, gar nicht daneben, aber es hat zu sehr den Beigeschmack von Katastrophe. Denn wenn wir einen Neubau beginnen, dann tun wir zuerst was? Ganz kurz. Zuerst wird der Bauplatz eingemessen, dann werden die Messschnüre gezogen. Und wenn die Messschnüre gezogen sind, dann werden die Senkbleie an die Messschnurecken gehängt. Und jetzt geht es wohin? In die Höhe oder in die Tiefe? Jetzt geht es zuerst hinab, das heißt Kata, hinab, hinab. Die Lote, die Senkbleie gehen hinab und das Blei bedeutet in der Schrift die Gesetzlosigkeit. Hinab in die Tiefe. Und jetzt wird eine Baugrube gegraben. Immer längs den Senkbleien hinunter, immer weiter hinab, immer weiter hinunter, bis wir auf guten Grund kommen. Möglichst auf den Felsen. Erst jetzt beginnt da unten auf dem guten Grund das Fundament gelegt zu werden. Heute wirft man massenweise Beton hinab, Katabolein, Katabole, in die Grube hinunter. Aber zu welchem Zweck wirft man diesen Beton hinab? Weshalb dieser Niederwurf? Etwa um eine Katastrophe darzustellen? Nein. Sondern vielmehr geschieht dieser Niederwurf, um wirklich einen Grund zu legen, einen dauerhaften, festen Grund für etwas Neues, das gebaut werden soll. Soweit was Katapole bedeutet, also hinabwerfen, ist nicht falsch, gell? Hinabwurf, aber trifft in dem Sinne im Blick auf das, um was es geht, wie wir gehört haben, die Gerichte Gottes, die hinabführen in den Scheol und in den Feuersee, die sind nicht da, damit hinabgeführt wird und gerichtet wird, sondern damit einmal alles neu gemacht werden kann. Deshalb. Vor Grundlegung der Welt war er vom Vater ausersehen als Lamm Gottes. Also war er damals schon das Lamm Gottes. Dem Geiste nach ja. Von Grundlegung der Welt an begann die Leidensgeschichte als Lamm Gottes. Als die Zeit erfüllt war, hat er sich buchstäblich als Lamm Gottes dargestellt, im Fleisch, wie sich zur Sünde macht. So. Jetzt aber ist er erhöht in die nicht mehr zu überbietende Herrlichkeit des Vaters. Ja, und jetzt, wie steht es mit ihm? Von dem geschrieben steht, er ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ist er immer noch das Lamm Gottes? Ausgerechnet in dem Augenblick, wo das Buch mit den 7 Gerichtssiegeln versiegelt, ihm übergeben werden, in zu treuen Händen, erscheint er vor allen, die ihn sehen, als Lämmlein wie geschlachtet. Also wie sieht man ihn in zukünftiger Herrlichkeit in alle Ewigkeit? Als Lamm wie geschlachtet. Ist er derselbe, vor Grundlegung der Welt und in aller zukünftigen Herrlichkeit? Denn als Jesus sprach, Vater, verherrliche deinen Sohn, hat er unter Verherrlichung was verstanden? Die Kreuzigung Golgatha. Dort wurde die Liebe des Vaters gegenüber seinen Feinden verherrlicht dargestellt. Vater, verherrliche deinen Sohn. Die maximale Herrlichkeit des Sohnes Gottes und des Vaters ist die Lammesgestalt, die Opfergestalt der Liebe Gottes für alle.
Darf ich Sie unterbrechen?
Nein, ergänzen Sie
das. Auf Wunsch unseres Bruder Muhl soll ich ihn kräftig unterbrechen. Ich mache zwar nicht kräftig, aber selten. Jesus als das Lamm, haben wir gehört, kommt auch im Buch der Offenbarung vor, im letzten Buch der Bibel. Und zwar belehrt uns eine Konkordanz darüber, dass der Herr Jesus nirgendwo in der Schrift so oft Lamm oder Lämmlein genannt wird, als im letzten Buch der Schrift. Es käme uns wohl sehr ungewohnt vor, wenn wir auf einmal lesen oder hören würden von der Hochzeit des Löwen oder vom Weib des Löwen oder von den 12 Aposteln des Löwen, aber das würde in das Gesamte der Offenbarung eigentlich nach unserem Empfinden doch viel besser hineinpassen, denn als Lamm wird der Herr Jesus immer dargestellt im Blick auf seine Passion. Lamm ist immer verbunden mit dem Wörtlein geschlachtet. Das kommt schon von Jesaja 53 her und steht in Johannes 1, 29 und steht in der Apostelgeschichte, aber nirgends so oft wie in der Offenbarung. Ein Lämmlein wie geschlachtet, Offenbarung 5, bekommt das Buch. Und dann würden wir doch meinen, dass es wenigstens dann in Offenbarung 6, wenn er die Siegel löst und wenn er die Macht nun übernimmt, Löwe heißen würde, denn Löwe ist der König der Tiere. Also der Sieger über die Reiche dieser Welt, die ja auch alle als Tiere dargestellt werden. Und der Herr Jesus ist ja auch ein Löwe, das steht in Offenbarung 5. Aber wie Johannes den Löwen von Juda sehen will, da sieht er ein Lamm. Eigenartig. Es gibt ja Menschen, die Karriere machen und die waren vielleicht einmal als kleiner Lehrling ein demütiges Lamm. dann wurden sie größer, größer, höher und höher, und auf einmal ist vom Lamm nicht mehr allzu viel zu sehen, sondern vom Löwen, vor dem alles zittert. Der Herr Jesus, bei dem passiert das nicht. Der Herr Jesus hat nach seiner Erniedrigung und um seiner Erniedrigung willen den Namen über alle Namen. Aber nun passiert ihm nicht der Fehler vieler Menschen, dass sie nun nur noch Löwe sind, sondern wenn der Herr Jesus den Namen hat, der über alle Namen ist, alles Gericht und alle Herrschaft wird ihm übertragen, dann ist er Lamm. Und darin unterscheidet er sich von den Diktatoren dieser Welt. Da haben zwar schon viele Leute gesagt, so kleine Leute, der Mann auf der Straße, die da oben, da in Bonn oder sonst wo, da müsste ich mal sein, ich würde es anders machen. Und nun, in Deutschland haben wir es ja erlebt, da war ein ganz kleiner böhmischer Gefreiter und der hat es nicht anders, sondern viel, viel schlimmer gemacht. In uns Menschen steckt das allen. Es gibt in Deutschland ein Buch, glaube ich, da war die Rede vom Hitler in uns. In jedem Menschen steckt die Gefahr, dass er, wenn er groß wird, nur noch der Löwe ist. Und umso wunderbarer ist es, dass der Herr Jesus Christus nach seiner einzigartigen Erhöhung, wenn er die Siegel bricht, wenn er richtet, wenn er Feldherr ist, dann ist er immer wieder das Lamm, das Lamm, das Lamm, das Lamm. Einmal steht in der Offenbarung vom Löwen, in Offenbarung 5, aber über ein Dutzend Mal, rund 20 Mal steht in der Offenbarung vom Lamm, vom Lamm, vom Lamm. Auch wenn er richtet, auch wenn er herrscht, behält er den Lammescharakter. Und die Hochzeit wird nicht mit dem Löwen gefeiert, das ist ja auch gut für Israel, sondern mit dem Lamm. Sonst wird es vielleicht vernichtet und erdrückt. Das Weib des Lammes, die Apostel des Lammes, das Lebenswasser geht aus von dem Lamme. Und das Lebensbuch des Lammes und die unzählbare Schar des Lammes und der Zorn des Lammes und die Kreise der Anbetenden um das Lamm. Immer ist er das Lamm, das heißt der leidende und mitleidende Gott. An einer Stelle heißt es in Offenbarung 14, einmal der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Zeitalter der Zeitalter vor den Augen des Lammes. Wollen wir uns in der Stille mal überlegen, warum der Herr Jesus wohl zuschaut, wenn der Rauch ihrer Qual aufsteigt in die Zeitalter der Zeitalter? Es gibt ja kluge Leute, die meinen, sie hätten den Grund gefunden, damit sich der Herr Jesus an den Qualen weidet. Und damit er sagt, so ist's recht, warum habt ihr euch nicht bekehrt? Ob das der Grund sein wird? Ich wage da einen sehr deutlichen Zweifel zu äußern. Aber in Offenbarung 14 heißt es so, Vers 10, so wird er trinken von dem Weine des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelche seines Zornes bereitet ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den Augen der heiligen Engel und vor den Augen des Lammes. Nicht des Löwen, des mitleidenden, mitfühlenden Lammes. Ich glaube, das Lamm hat seine besonderen Gründe, auch dann zuzusehen. Jedenfalls doch wohl nicht, um sich an den Qualen zu weiden, sondern, wie wir ja auch Dinge im Auge behalten, die wir in Gang setzen. Wenn eine Hausfrau etwas backt, dann sieht sie auch zu, wie weit es ist. Aber das nur am Rande nebenbei.
Wir danken für die prächtige Ergänzung. Ich darf für diejenigen, die auf dem Zug müssen oder sonst zeitlich gebunden sind, sagen, dass wir um 4 Uhr schließen werden. Die 7 Schöpfungstage auf dem ersten Blatt der Bibel, das darf ich mit einem Satz nur bezeugen, sind Vorträge und Schematas vorhanden darüber. Die 7 Schöpfungstage sind wiederum gewesen. Dort geschahen die Dinge. Eigenartig in den 6000 Jahren vom Fall Adams bis heute und bis und mit dem nächsten 1000 Jahr des tausendjährigen Reiches sind die 7 Schöpfungstage mit ihren Kurzstich wortartigen Zeugnissen genau das geschehen, was Gott in den 6 beziehungsweise 7 Jahrtausende der Menschheitsgeschichte wirkt. Und das, was dort war und geschah, hat sich hier wieder dargestellt und ist geschehen, und wird in Herrlichkeit in der nächsten Zeitalter laufen.